Wichtig war jetzt einfach, dass du diesen Heimsieg aus Bremer Sicht geschafft hast, dass du auch zu Null gespielt hast, nachdem du vorher die Schießbude der Liga warst mit 14 Gegentoren.
Herzlich willkommen, da sind wir wieder, Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber sitzt natürlich Jean-Julien J.J. Bär. Hallo J.J.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans.
Ja, liebe Werder-Fans und alle, die sich sonst interessieren für unseren Podcast, auch ihr seid natürlich herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Vielen Dank, J.J., dass du eine Kolumne geschrieben hast, auf die wir uns ja jedes Mal beziehen. Auch dieses Mal. Wir werden auch später über Karim Koulibaly sprechen und ob man ihn aus der Startelf nehmen sollte, kann, darf, denn das ist ja die Überschrift deiner Kolumne. Aber ich möchte vorher nochmal etwas ganz anderes, ein ganz anderes Thema streifen und das bezieht sich auf meine eigene Erfahrung. Die habe ich am Samstag gemacht, nämlich eine halbe Stunde, nachdem ich aus dem Stadion war, kam ich in eine Tankstelle. Vor mir war ein Mann, der hatte einen Werder-Schal und war damit schon relativ leicht zu erkennen als Besucher des Spiels. Und auch der Mann hinter der Kasse hat gedacht, ja, der kommt ja daher. Und der sagte, herzlichen Glückwunsch, voller Freude. Und der Mann vor mir, also der Besucher mit dem Werder-Schal, sagte, ah, das war vielleicht ein Gruselkick. Und bemerkte wenig später noch, da muss jetzt aber mehr kommen. Und das ist so eine Haltung, die mir dann auch in der Medienberichterstattung häufiger begegnet ist. Es reicht noch nicht. Also 1-0. Okay, die drei Punkte nehmen wir, aber alles andere war noch nicht wirklich gut. Haben die bei Werder ja auch selber gesagt, so ein bisschen schmutzig am Ende. Und trotzdem sage ich, Leute, wir reden über eine Mannschaft, die 4 Punkte in 5 Spielen vorher gemacht hatte. Wir reden über eine Mannschaft, die 0-7 Tore kassiert hatte in den Spielen zuvor, in den beiden, bei Bayern und gegen Freiburg. Und vor allen Dingen reden wir seit Wochen über die Probleme, die es gibt beim SV Werder, über Verletzte, über Vorbereitung, die gestört war durch späte Transfers. Und ich finde, dann ist so ein 1-0 am Samstag gegen den FC St. Pauli erstmal ein ganz gutes Ergebnis. Und dann bin ich damit auch sehr zufrieden. Was sagst du denn?
Das ist ein ganz spannender Punkt, was du erzählst, weil was du jetzt in der Tankstelle da erlebt hast, das ist was mir nach vielen Heimspielen begegnet. Ich gehe sehr gerne unter den Leuten so und höre so zu, worüber die dann reden, auf dem Weg zum Parkplatz. Das ist oft so, dass ich denke, oh wow, da sind einige dabei, die haben diese gute alte Werder-Zeit erlebt und genossen, als Werder nicht nur zu Hause gewonnen hat, sondern zauberhaften Fußball gespielt hat. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Ne? Jetzt am Wochenende gegen St. Pauli, das war der erste Heimsieg in dieser Saison, der war bitter nötig. Und du hast jetzt endlich diesen Sieg, du hast 7 Punkte, du bist damit im grünen Bereich, was auch wichtig war vor der Länderspielpause. Und das musst du jetzt erst einmal positiv verbuchen, genießen ein Stück weit und solltest jetzt aber nicht direkt dann meckern, so schön war es aber nicht. Vielleicht sind noch ein paar dabei gewesen, die das Tor gar nicht gesehen haben, weil sie nicht früh genug im Stadion waren. Dann ist natürlich schade, ja, aber das war einfach unterm Strich super wichtig, gerade wegen der ganzen Probleme, die wir hatten. Und wo wäre Werder denn, wenn sie dieses Spiel nicht gewonnen hätten? Dann hätten wir jetzt eine ganz andere Alarmlage. Also das war schon wichtig, nicht schön, aber wichtig.
Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, natürlich, Pauli, im Laufe der zweiten Halbzeit, da haben sie schon einen gewissen Druck entwickelt, aber so richtig große Torchancen habe ich jetzt nicht gesehen oder zumindest nicht viele. Und wenn was aufs Tor kam, dann waren es meist Fernschüsse, was ja in der Regel nicht gerade für eine Mannschaft spricht, die den Gegner auseinander nimmt und der da dann am Ende von großem Glück reden muss.
Nee, es war auch von St. Pauli kein gutes Spiel, ne? Ganz im Gegenteil. Ich habe nachher mit ein paar Leuten gesprochen, die jedes Spiel von Pauli in dieser Saison gesehen haben und die waren sich alle einig, das war der mit Abstand schlechteste Auftritt der Mannschaft in dieser Saison. Ist natürlich immer die Frage, woran liegt es, ne? Haben die eine schlechte Tagesform oder hat Werder es so gut gemacht, dass sie sich einfach nicht entfalten konnten? Da kam so ein bisschen beides zusammen. Wichtig war jetzt einfach, dass du diesen Heimsieg aus Bremer Sicht geschafft hast, dass du auch zu Null gespielt hast, nachdem du vorher die Schießbude der Liga warst mit 14 Gegentoren. Das tut der Mannschaft jetzt beides einfach sehr gut.
Früher haben wir immer gesagt, man spielt ja immer so gut, wie der Gegner es zulässt. Und damit sind wir eigentlich schon bei Karim Koulibaly, der auch mal wieder, sagen wir mal, eine kleine Entwicklung durchaus verzeichnet hat in diesem Spiel. Ich fand, er wirkte nochmal wieder ein bisschen sicherer, hat den einen oder anderen schwierigen Pass gespielt, klar. Aber er hat seinen Teil beigetragen.
auf den Jungen ist Verlass. Das hat Horst Steffen nach dem Spiel gesagt. Und das ist eigentlich auch das, was man sagen muss nach seinen inzwischen ja 6 Einsätzen, die er hatte bei Werder. Einmal am Anfang eingewechselt, danach in der Startelf. Übrigens ja der einzige Innenverteidiger bei Werder, der noch nicht verletzt war oder nicht verletzt ist. Das ist auch sehr erstaunlich. Also der liefert auch da ab. Und in diesem Spiel war natürlich Licht und Schatten, da müssen wir noch drüber reden. Aber die Frage ist ja tatsächlich, und deshalb habe ich diese Überschrift gewählt über meiner Kolumne, kann und darf man diesen Jungen jetzt eigentlich aus der Startelf nehmen, wenn die anderen wiederkommen, wie Amos Pieper, der schon wieder bereit ist, wie dann perspektivisch Niklas Stark, mit dem wir auch in ein paar Wochen sicherlich wieder rechnen können. Und dann ist die Frage, was machst du mit Karim Koulibaly?
Und was machst du mit dem?
Wird sehr spannend, weil du musst eine heikle Entscheidung treffen. Also sportlich gibt es im Moment keinen Grund, ihn rauszunehmen. Er hat am Anfang in seinen ersten beiden Einsätzen ein bisschen gewackelt, auch einen haarsträubenden Fehlpass hergespielt gegen Leverkusen, woraus dann auch direkt ein Gegentor entstanden ist. Diese Fehler hat er in der Form nicht mehr in seinem Spiel. Ich finde, er ist von Spiel zu Spiel besser geworden. Er steigert sich, er liefert verlässlich ab und er hat ja vor allen Dingen jetzt nachgewiesen, dass man mit ihm in der Innenverteidigung, also in der zentralen Position, zu null gewinnen kann. Und zwar auswärts wie zu Hause. Auswärts beim 4:0 in Gladbach und jetzt zu Hause gegen St. Pauli. Vereinspolitisch kommt hinzu, du willst ja junge Spieler entwickeln, fördern und verkaufen. Darauf hat ja Clemens Fritz jetzt am Wochenende auch nochmal ausdrücklich hingewiesen. Es geht gar nicht darum, junge Spieler zu entwickeln, damit sie viele Jahre bei Werder in der ersten Mannschaft spielen, sondern sie zu entwickeln, um sie zu verkaufen. Karim Koulibaly ist da jetzt sicherlich eine ganz heiße Aktie. Vor der Saison hätten wir gedacht, dass vielleicht Povic mehr Einsätze hat, aber am Ende ist es jetzt Koulibaly, auch durch die Umstände in der Abwehr und die verletzungsbedingten Ausfälle. Mhm. Und wenn du den jetzt rausnimmst, kann er sich natürlich nicht entwickeln, ne?
Ja, klar. Und dann bremst das Ganze womöglich und das wollen wir natürlich auch nicht. Wobei du ja offenbar auch ein taktisches Problem siehst in einer Viererkette oder sagen wir mal in einer Innenverteidigung, die mit 2 Linksfüßen besetzt ist. Du hast ja den großen, wie du selber schreibst, den großen Jupp Heynckes, der übrigens gerade jetzt in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurde.
Völlig zu Recht, ja.
Den hast du ja mal konfrontiert mit der Frage, ob es nicht problematisch sei, wenn man in einer Viererkette, beziehungsweise dann eben auch zentral die beiden Innenverteidiger mit Linksfüßern besetzt hat. Wo ist das Problem? Es gibt ja genug Mannschaften, da ist die Innenverteidigung mit 2 Rechtsfüßern besetzt. Das wissen wir ja nun auch. Was ist da so problematisch aus deiner Sicht?
Fürs Verteidigen an sich ist erstmal kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn du den Spielaufbau dir anschaust. Und dann ist es ein großer Unterschied, ob du mit Linksfüßern in der Viererkette spielst oder mit Rechtsfüßern, vor allen Dingen auch mit wie vielen. Ne? Bei Werder sind es jetzt die 2 Innen, das hatten wir witzigerweise hier vor 2 Wochen auch schon mal im Podcast besprochen, diese Unterschiede, die es dann gibt, wenn du mit Linksfüßern oder Rechtsfüßern spielst. Jetzt ist das dann auch medial ein bisschen größer aufgekommen, weil es jetzt quasi allen aufgefallen ist, was da bei Werder seit ein paar Wochen passiert. Und ich musste dann dran denken, wenn jetzt Maxi Wöber noch zurückkäme, der ja auch Linksfuß ist und der dann links in der Viererkette spielen könnte, jetzt hätten wir ihn gerne zurück, wo Felix Agu ausfällt. Wird aber noch nicht passieren, weil Maxi braucht noch einige Wochen, bis er spielen kann. Dann hätten wir halt auch bei Werder 3 Linksfüßer sogar in der Viererkette. Ne? Und das hat mich dann an diese Anekdote von damals erinnert, als Jupp Heynckes mich vom Podium abgekanzelt hat, weil ich diese Frage gestellt habe mit den 3 Linksfüßern. Was er nicht wusste, ich war natürlich aus der Mannschaft, das war damals bei Schalke, Jupp Heynckes war Trainer auf Schalke. Ich war aus der Mannschaft sehr gut gefüttert und wusste um die Probleme, die es intern gibt, wegen dieser Linksfüßer-Debatte. Weil es halt ein großer Unterschied ist, wie du das Spiel aufbaust. Das hat damit zu tun, welche Passsicherheit du hast, ob du vor allen Dingen über links das Spiel aufbaust, wie du die Diagonalbälle spielen kannst. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich eine Mischung habe in der Viererkette, ein Gleichgewicht aus Rechtsfüßern und Linksfüßern oder ob ein Fuß dominiert. Jupp Heynckes hat damals dann vom Podium runter zu mir gesagt, Herr Bär, stellen Sie diese Frage auch all den Trainern, die mit 3 Rechtsfüßern in der Abwehr spielen. Da war natürlich erstmal ein Gelächter groß im Presseraum und auf den ersten Blick saß ich da ein bisschen blamiert. Am Ende hatte ich aber recht mit der Thematik und so schnell wie er die Lache hatte, hatte er dann kurz darauf auch die Entlassungspapiere auf Schalke in der Hand, weil es halt drunter und drüber ging.
Wahrscheinlich nicht wegen Misserfolg, sondern weil er dich abgekanzelt hat. Ist einfach mal ehrlich, es kann doch gar nicht anders gewesen. Ist
vielen Schalke-Trainern schlecht bekommen, ja.
Ja, aber um das mal aufzugreifen, es geht dir nicht darum, dass es mit 2 Rechtsfüßern besser wäre, sondern es geht um die Balance, dass du quasi mit jedem Fuß besetzt bist in der Innenverteidigung. Ist das richtig?
Ganz genau, das ist ein entscheidender Punkt. Und es geht ja auch darum, welche Stärken ein Spieler hat und ob er sie dann jetzt aktuell einbringen kann. Und nehmen wir jetzt Marco Friedl zum Beispiel, der im Spielaufbau als linker Innenverteidiger super wichtig wäre, der spielt jetzt seit Wochen als rechter Innenverteidiger, um eben Karim Koulibaly, den Jüngeren, auf seiner angestammten linken Seite zu lassen, um dem nicht auch noch das aufzuhalten, dass er jetzt auf der falschen Seite spielen muss. Mhm. Dadurch verlierst du natürlich im Spielaufbau sehr viel Einfluss von Marco Friedl, der sehr gute Diagonalbälle spielen kann, die er jetzt in der Form aber nicht bringen kann, weil er dafür zu weit rechts steht in der Abwehr. Das sind so diese kleinen Nuancen. Und das musst du halt wissen, wenn du eine Viererkette formierst, welche Stärken, welche Schwächen willst du da einbringen. Besonderheit ist ja doch, dass du auf links außen dann jetzt mit Felix Agu jemanden hattest, der dann Rechtsfuß ist.
Ja.
Also im Grunde ein großes Tohuwabohu in der Viererabwehrkette, und gemessen daran ist es doch überragend, dass wir 4-0 gewonnen haben. Nein, im Ernst, das sind so Feinheiten, auf die viele gar nicht achten, wenn sie ins Stadion gehen, aber es ist dann witzig zu sehen, wenn du mit diesen beiden Linksfüßern in der Innenverteidigung spielst, wie der Gegner auch darauf reagiert, ne? Also der Gegner lässt zum Beispiel Karim Koulibaly, deshalb hat er auch so viele Ballbesitzphasen in der Statistik, lässt dem viel Raum, weil sie die Hoffnung haben oder die Erwartung haben, dass der nervös ist und dass er die Bälle nicht so sicher bringt.
Ja, klar. Hast du ja auch schon vor einigen Podcasts mal angemerkt, da setzt der Gegner drauf, gib Koulibaly den Ball, lass ihn anspielen irgendwie und dann setzen wir ihn unter Druck und er macht einen Fehler. Was er allerdings immer weniger tut.
Es gab allerdings, wo wir das gerade ansprechen, wie der Gegner auf Koulibaly reagiert, er hat sich zwei Anschüsse eingehandelt in dem Spiel gegen St. Pauli, der gute Karim Koulibaly, und zwar von den eigenen Mitspielern. Das war ganz interessant zu sehen, und zwar in jeder Halbzeit einer. In der ersten Halbzeit war die Situation so, dass Cameron Prathers mit großem körperlichen Einsatz im Mittelfeld den Ball erobert hatte ihn dann und spielt ihn sicher zu Karim Koulibaly, der ihn sofort dem Gegner in die Beine gespielt hat. Da ist Prathers mal kurz der Kragen geplatzt. Und eine andere Szene war in der Schlussphase, es war so 5-6 Minuten vor Ende. Wer sich daran erinnert, Werder geriet unter Druck am eigenen Strafraum. Koulibaly kommt an den Ball und statt den jetzt wegzuhauen, um die Situation zu entschärfen, spielt er einen Flachpass auf Prathers, der sofort von zwei Paulianern attackiert wird, und schon war der Ball wieder weg. Da ist dann sogar Yuki Sugawara mal kurz der Kragen geplatzt. Er ist ein paar Schritte rüber zu Koulibaly. Sugawara kommt ja eigentlich von der rechten Seite, rübergelaufen und hat dem noch im eigenen Strafraum kurz die Meinung gegeigt und deutlich angezeigt, spiel diesen Ball weg, hau den Ball weg, damit wir nicht in die Bredouille kommen, am Ende noch das 1-0 gefährden. Das sind so die Kleinigkeiten, die muss Karim noch lernen. Aber das sind dann jetzt ja nur noch Kleinigkeiten im Vergleich zu den Problemen, die man sonst erwarten könnte, ne?
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Du willst also jetzt auch sagen, dadurch, dass kein Rechtsfuß da ist, gibt es die guten Diagonalbälle auf Werders mit Abstand stärkste Waffe in der Offensive, nämlich Mbangula, gibt es im Moment gerade nicht so wirklich. Ist das richtig?
Die gibt es nicht in der Form, genau. Die kommen, wenn, dann übers Mittelfeld. Also dann wird über die Sechser eröffnet und dann wird Mbangula über links eingesetzt. Aber es gibt halt nicht jetzt die mit dem Huf nach vorne links gehauen. Sonst könnte der vielleicht sogar noch mehr Aktionen haben in der Offensive. Mhm. Das Problem ist aber ja jetzt, wenn die anderen zurückkommen, Amos Pieper ist schon so weit, dass er spielfähig ist als Rechtsfuß. Niklas Stark wird dann, wie gesagt, demnächst folgen. Und dann musst du dir angucken, wie ist die Hierarchie in dieser Abwehr. Also Marco Friedl ist auf jeden Fall gesetzt in der Innenverteidigung.
Und der Einzige im Moment, glaube ich, ne?
Kann man ja sagen. War als Kapitän und Abwehrchef klar gesetzt, gibt keine Diskussion drum. Dann ist ja die Frage, wer spielt neben ihm, wenn du in der Viererkette spielst, ne? Und damit bleibt diese Linksfuß-Rechtsfuß-Debatte die erst einmal erhalten. Und ich finde, rein sportlich gibt es keinen Grund, Karim Koulibaly derzeit rauszunehmen. Selbst wenn er jetzt mal in den nächsten Spielen einen Fehler macht, muss man ihm den ja zugestehen als junger Spieler. Also wir erinnern uns alle, ein junger Marco Friedl hat im Werder-Trikot ganz andere Fehler gemacht am Anfang. Trotzdem konnte er sich entwickeln und ist heute Abwehrchef und Kapitän und gestandener Mann da hinten drin. Also das muss man Karim Koulibaly dann auch zugestehen. Vor allen Dingen mit diesem Hintergrund, dass Werder Geld braucht, dass Werder Werte schaffen will. Ja, und da gibt es einen schönen Quervergleich. Sagt dir noch der Name Malik Thiaw? Ich glaube, so wird er ausgesprochen, was.
Aus der, ja, der hat bei Schalke gespielt. Das habe ich in deiner Kolumne gelesen.
Er hat ja auch schon für Deutschland in der Nationalmannschaft Einsätze gehabt. Er ist heute ja ein Millionenstar. Und bei dem war das im Prinzip ähnlich. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant im Vergleich zu Koulibaly, weil heute spricht man sehr viel von Potenzialspielern. Also in diesem verrückten Transfermarkt geben viele Vereine sehr viel Geld aus, um sich Potenzialspieler zu sichern. Das ist ja im Prinzip auch bei Nick Woltemade so passiert. 90 Millionen, nicht weil er jetzt eine gute Bundesliga-Saison gespielt hat, sondern 90 Millionen, weil sie in ihm das Potenzial sehen, ein ganz, ganz großer Fußballer zu werden. Er ist ja auch noch jung. Und dieses in Potenzialspieler investieren, das hat damals auch Schalke erlebt und davon finanziell sehr profitiert. Sie haben das ja auch mit vielen Spielern so praktiziert. Und dieser Thiago war halt auch Innenverteidiger, wie jetzt Koulibaly, auch über 1,90 Meter groß wie Koulibaly, kam dann als junger Mann da rein, hat zwei Saisons gespielt bei Schalke. Ich glaube, es waren 56 oder 57 Spiele, die er gemacht hat, konstant. Mhm. Und dann kam AC Mailand und hat gesagt, hier, 13 Millionen Euro kriegt ihr für den. Und Schalke war sehr froh, ein Eigengewächs für dieses Geld verkauft zu haben. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch Werder sich erhofft, dass man einfach rein anklopft und sagt, für Koulibaly oder für Čović, für Mio Bakos, für eines dieser Eigengewächse zahlen wir euch, nehmen wir jetzt mal diese Summe, 13 Millionen Euro. Das wäre natürlich genau das, worauf sie seit Jahren warten. Und dazu muss aber jetzt, damit es passiert, muss eine Förderung von Koulibaly stattfinden. Und das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt. Es gab ja schon den einen oder anderen jungen Spieler, der oben bei den Profis ankam. Wir erinnern uns, Jan Dingschi, Nick Woltemade. Aber letztlich sind die bei den Profis nicht so integriert worden, nicht so gefördert worden, dass daraus dann Riesentransfererlöse entstanden sind. Das muss man jetzt bei Koulibaly dann vielleicht besser machen.
Aber wo du Potenzialspieler sagst, erinnere ich mich an eine rhetorische Frage, die mir letztens aus dem Werder Leistungszentrum gestellt wurde, nämlich von einem langjährigen Weggefährten, der sagte, was glaubst du eigentlich, wie es dir jetzt gerade in Hamburg und in Berlin geht? Und das war natürlich bezogen, einmal Hamburg betreffend auf Karin Koulibaly und ja. Berlin, nämlich die Hertha betreffend auf Patrice Čović. Die kamen nämlich erst im letzten Jahr da. Die waren gerade der B-Jugend entwachsen. Und da ist es Werder offenbar gelungen, zwei Perspektivspielern eine bessere Perspektive in Bremen, nämlich beim SV Werder, aufzuzeigen. Muss man schon mal sagen, das ist schon eine Sache, wo die wahrscheinlich jetzt sowohl beim HSV als auch bei der Hertha denken, oh, die hätten wir vielleicht auch ganz gerne noch behalten. Auch wenn, erinnern wir uns an Koulibaly, der, wie gesagt, als damals 17-Jähriger, der hat ja nun einen richtigen Aufschlag gehabt, weil er doch, glaube ich, mit dem Hubschrauber gekommen war aus Hamburg zur Vertragsunterzeichnung. Da können wir vielleicht nochmal eine Sendung drüber machen, wie unglücklich manche Berater agieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine Idee war. Er hat wahrscheinlich sofort gesagt, ja klar, Hubschrauber ist eine super Sache, fliegen wir mal eben nach Bremen. Aber man sollte junge Spieler vielleicht doch auf eine andere Art und Weise von Hamburg nach Bremen transportieren. Da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist jetzt nur nebenbei. Ich glaube, dass man in Hamburg und Berlin sich jetzt schon seine Gedanken macht und das müssen wir tatsächlich dann auch positiv verbuchen für die Scouting-Abteilung des SV Werder, ne?
Absolut, da haben sie einen guten Job gemacht. Wir reden allerdings nur deshalb jetzt darüber, dass die sich in Hamburg und Berlin ein bisschen ärgern, weil wir jetzt in Bremen einen Trainer haben, der sie Jungs einsetzt. Na, würden die jetzt beide auf der Bank sitzen oder in der U23 auflaufen, hätten wir diese Diskussion nicht. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Also einerseits, ja, da wurde diese gute Arbeit geleistet. Die Jungs kamen nach Bremen. Übrigens, wie auch Ehren Dingschi, sehr spät in ihrer Jugend. Ich glaube, Ehren kam damals Ende B-Jugend, Anfang U19 zu Werder aus.
Ja, aber Borgfeld, meine ich. Thema, ne? Also er kam aus Borgfeld, ja. Glaube ich. Ja. Hm.
Grunde ist, von diesen Jungs sind Nick Woltemade und Mio Backhaus die einzigen, die über viele Jahre in der Werder-Jugend gespielt haben. Hm. Aber ist ja egal, du hast ja Konkurrenz, diese zwei Spieler jetzt weggeschnappt mit Čović und mit Koulibaly. Bei Koulibaly und dem Hubschrauber erzählt man sich bei Werder übrigens hartnäckig, dass der eigentlich am Mittelkreis landen wollte im Weserstadion, dass er aber noch gerade so abbiegen konnte. Er ist dann doch außerhalb gelandet. Aber wenn man den Jungen jetzt heute erlebt, ne, wie demütig der ist, wie anständig der ist, wie sauber der auftritt, da gibt es bisher keine Skandale, kein Nichts, da kommt man schon auch zu dem Schluss, den du eben hattest, dass das nicht seine Idee war, sondern dass er da möglicherweise schlecht beraten war.
Ja, mit großer Sicherheit. Und trotzdem, ich habe gesehen, er macht mehr Sprints, ist aber langsamer als der Rest der Innenverteidiger.
Erstaunlich, ne? Wir leben in einer Zeit, in der alles gemessen wird. Und so vom ersten Eindruck in den Spielen hätte ich gedacht, er ist schneller, Karin Koulibaly, als die anderen. Ist er aber nicht, wenn man die Geschwindigkeit dann sieht. Niklas Stark, der schnellste, mit 34,2 km/h gemessen in dieser Saison.
Schon sehr anständig, würde ich mal sagen.
Ja, in dieser Saison auch gemessen. Koulibaly kommt auf 32. Und die anderen Spieler, bei Pieper ist die Messung aus der letzten Saison und bei Friedl aus dieser Saison, die liegen so zwischen 32 und 33. Mhm. Was man sagen muss, da hat er eigentlich schon Luft nach oben. Andererseits ist Koulibaly aber derjenige, der die meisten Sprints macht auf dem Feld, intensive Sprints auch, und der insgesamt die meiste Laufleistung hat, ne? Also schon sehr viel unterwegs. Er schaltet sich auch sehr viel nach vorne ein, ne?
Ja, das lasse ich aber bei Aufbau- bzw. Aufbauspielern oder Stürmern noch viel mehr als positive Eigenschaft gelten als bei einem Abwehrspieler. Der sollte das nicht unbedingt müssen, so viel laufen, weil dann hat er womöglich auch kein vernünftiges Stellungsspiel oder könnte sich danach verbessern. Wir wollen es ja jetzt nicht ganz schlecht machen, aber verstehst, was ich meine? Ich finde, dass ein Abwehrspieler nicht so viel laufen sollte. Das ist kein Mittelfeldmotor, der das Spiel antreibt, sondern der reagiert ja mehr. Und wenn er dann zu viel laufen muss, hat er vielleicht nicht immer gut gestanden.
Könnte man so sehen. Es liegt ein Stück weit auch daran, wie viel Raum ihm der Gegner lässt, ne? Also er ist dann schon auch viel nach vorne unterwegs. Wie gesagt, er schaltet sich auch sehr viel nach ganz vorne ein. Das muss man dann auch mit einbeziehen in die Laufleistung, die er hat. Der große Unterschied zu seinen Konkurrenten, wie sie jetzt mal nennen, oder Nebenleuten, wie Friedl, wie Pieper, wie Stark, ist ein ganz anderer, wenn man die Statistik anschaut. Da geht es dann gar nicht ums Laufen, sondern da geht es um Kopfballduelle. Also die Luftzweikämpfe, da haben Friedl und Stark eine ganz andere Quote, wie viele die davon gewinnen, als Koulibaly. Also die liegen bei über 70%, die sie gewinnen an Luftzweikämpfen. Koulibaly liegt dann noch bei unter 40. Muss man allerdings auch sagen, Statistiken kannst du ja so lange biegen, bis sie dir passen. Deshalb muss man fairerweise sagen, Koulibaly ist in viel, viel mehr Luftduelle verwickelt als die anderen. Und davon gewinnt er halt nicht so viele. Also das gehört dann vielleicht auch noch dazu, in der Bundesliga anzukommen, ne?
Warum ist das so? Warum macht er viel mehr Luftduelle?
Hat mich auch überrascht. Der statistische Wert gibt es einfach her. Das sind fast doppelt so viele wie seine Nebenleute. Mag jetzt den Umständen in diesen Spielen geschuldet sein. Man muss das mal ein bisschen im Auge behalten. Es gibt ja per se jetzt erstmal keinen Grund, warum das so sein sollte. Die stehen in der Innenverteidigung dicht beieinander. Die stehen bei den Standards dicht beieinander. Aber er ist derjenige, der dann am häufigsten in dieses Duell kommt.
Okay. Weißt du, was ich übrigens glaube, dass dieses Problem mit den Rechts- und Linksfüßern in der Innenverteidigung schon sehr bald behoben sein dürfte, oder ich könnte es mir zumindest gut vorstellen, weil sie schon auch wirklich mit drei Innenverteidigern spielen werden. Und das halte ich deshalb auch für eine gute Idee, weil ich bei Isaac Schmidt nicht so sicher bin, ob er den wirklich auch defensiv starken Linksaußenverteidiger geben wird. Ne, das ist ja sowieso ein Trend, den ich bisher noch nicht verstanden habe und vermutlich auch nie verstehen werde. Man setzt ja gerade auch bei Außenverteidigern immer mehr auf deren offensive Skills. Finde ich, macht Sinn. Ne? Ich will ein Spiel, mittlerweile wird ein Angriffsspiel auch nicht mehr durch drei, vier oder fünf Spieler vollzogen, sondern ja fast durch die gesamte Mannschaft. Dann macht es auch Sinn, dass der das kann, dass der flanken kann, dass der ein Tempo hat in offensiven Zweikämpfen. Das ist alles okay. Und trotzdem verstehe ich nicht ganz, wieso man dann zur Not auch eben ja so eine gewisse Qualität in der Arbeit gegen den Ball vernachlässigt. Und da weiß ich bei Schmidt eben nicht, ob er da nicht auch zuzählt, zu dieser Kategorie Spieler, die nach vorne vielleicht was entwickeln, die aber nach innen nicht so gut stehen. Und die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ist natürlich eine Dreierkette. Die gibt Sicherheit. Dadurch rückt er, genauso wie Sugawara, der übrigens deshalb auch so stark ist, weil er wirklich beides kann. Und auch selten, ehrlicherweise, mir in den letzten Jahren bei Werder jemand aufgefallen ist, der es ähnlich macht und ähnlich gut war in beiden Zusammenhängen, gegen den Ball, mit dem Ball. Aber wenn die beiden so ein bisschen nach vorne rücken, haben sie natürlich eine Absicherung. Und das dürfte gerade für Schmidt eine gute Idee sein.
Ja, ist so. Das war eine Überlegung, die auch Horst Steffen übrigens hatte in der Schlussphase gegen St. Pauli. Er hatte groß gezuckt, ob er Pieper bringt. Und hinten dann diese drei Innenverteidiger stehen hat. In dem Fall wären das dann Friedl, Koulibaly und Pieper gewesen. Quasi auf eine Dreier- oder man kann sie auch Fünferkette nennen, mit den beiden Außenverteidigern dann umstellt. Das ist ja ein System, das Werder über Jahre gespielt hat unter Ole Werner. Das also auch große Teile der Mannschaft kennen. Ideal ist das natürlich nur dann, wenn du genügend Innenverteidiger zur Verfügung hast. Ne? Deshalb fängt es jetzt erst so langsam an, wo Pieper wieder da ist und spielfähig ist und dann hoffentlich irgendwann auch Wöber und Stark kommen, dass du überhaupt mal drüber nachdenken kannst, drei aufzustellen, denn sonst hast du ja gar keinen mehr draußen und hast dann Probleme, darauf zu reagieren. Ne? Aber dieses Außenbahn-Thema war natürlich für Werder deshalb auch immer ganz besonders, weil du Mitch Weiser hattest. Das war ja das Paradebeispiel für einen Spieler, der den perfekten Mix hatte zwischen dieser defensiven und offensiven Rolle. Übrigens auch nicht von Anfang an, muss man fair sein. Der hatte eine Anfangssaison gehabt, da sind über seine Tore, Entschuldigung, über seine Seite.
Gegen den Ball hat sich entwickelt bei ihm.
Ja, über seine Seite sind anfangs viele Gegentore eingeleitet worden. Mhm. Da war er selten weit weg. Das hat sich am Ende deutlich gebessert, aber er war nach vorne natürlich eine Bucht. So könnte ich mir das auch bei Yuki Sugawara vorstellen über die rechte Seite, wenn du mit drei Innenverteidigern spielst und dann Yuki rechts daneben hast. Und bei Isaac Schmidt bin ich jetzt auch gespannt. Er ist so ein Spieler, der viele Positionen spielen kann, auch ein bisschen weiter vorne und auch ein bisschen weiter zentraler im Mittelfeld. Aber oft ist es ja dann so, dass er keine richtig spielen kann, wenn du so eine große Flexibilität hast. Wir haben jetzt noch zu wenig von ihm gesehen. Gegen Pauli, als er reinkam, er musste ja dann rein für den früh verletzten Felix Agu. Das war ja, mit viel Wohlwollen solide, sagen wir jetzt mal. Ne? Aber da muss er jetzt mal nachweisen, dass er das in den nächsten Partien dann diese Seite absichern kann und dass er der Mannschaft das geben kann, was Felix Agu gegeben hat. Wir saßen ja zusammen auf der Pressetribüne. Ich habe irgendwann Mitte der ersten Halbzeit zu dir rüber gesagt, Felix Agu macht heute sein bestes Spiel. Und kurz danach lag er dann schreiend auf dem Boden. Das ist eigentlich ein unfassbar schlechter Zeitpunkt. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für Verletzungen, aber der Junge war gerade richtig gut drauf. Ne? Also das tut Werder schon weh.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Was machen wir denn mit Karl Heim eigentlich? Wollen wir da gerade drüber sprechen, was so passieren kann alles in den kommenden Wochen noch? Oder anders,
spannend ich habe
ein unglaublich gutes Interview von Mio Backhaus gehört, als ich nochmal nachvollzogen habe, in der Halbzeitpause vor dem Sky-Mikrofon. Das war so abgeklärt und so gelassen, selbstbewusst und aber auch anerkennend, respektvoll. Das hat mir richtig gut gefallen. Das heißt, vom Kopf her, das möchte ich einfach nochmal loswerden, ist der Junge richtig gut drauf, glaube ich. Weil er auch gesagt hat, ja, wir spielen ja bei Leistungsfußball. Und wenn ich mir die Dinger irgendwie selber reinkegel, dann bin ich auch nicht mehr Nummer eins. Ich meine, das ist jetzt keine besonders schwer nachzuvollziehende Aussage. Das ist klar, die Ausgangslage ist so. Aber trotzdem muss man das erstmal so sagen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und ja, die Frage bleibt, was wird aus Karl Heim, wenn Mio wieder richtig dabei ist?
Bisher hat Horst Steffen immer das gemacht, was er gesagt hat. Was nicht für alle Fußballtrainer gilt, deshalb muss man das nochmal betonen. Horst Steffen hat klar gesagt, auch jetzt am Wochenende wieder, auf diese ganzen Nachfragen zu Karl-Heinz und der Situation im Tor, Mio Backhaus ist unsere Nummer 1 und bleibt unsere Nummer 1. So, das steht jetzt erstmal so im Raum. Horst Steffen hat das zu entscheiden und zu vertreten. Deshalb gehen wir einfach mal davon aus, dass wenn Mio Backhaus wieder fit ist und spielfähig ist nach seiner Schulterverletzung, dass er dann ins Tor kommt. Es gibt zwei Probleme dabei. Das eine ist, solange Karl Heinz so gute Spiele abliefert, wie jetzt in München und gegen St. Pauli und keinen Fehler macht, die Mannschaft sogar in der einen oder anderen Situation rettet, gibt es natürlich auch nichts an ihm zu kritisieren und zu mäkeln.
Dann will die Mannschaft ihn auch vielleicht sogar, ne?
Das kann passieren. Also die fühlen sich natürlich schon wohl mit einem Torhüter, der eine Sicherheit ausstrahlt da hinten. Ne? Das ist Leistungsfußball, Profifußball, denen ist im Zweifel egal, wer da hinten steht, Hauptsache der Bessere. Ne? So. Da geht es nicht um den Namen, da geht es dann darum, welche Sicherheit gibt mir der Torwart. Und da gibt Karl Heine große Sicherheit. Ne?
Ja. Ich glaube schon auch, dass man da, gerade mit Mio Backhaus, der ja auch ein sehr gutes Auftreten hat, habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, dass der gut klarkommt in der Mannschaft. Aber am Ende wird man da auf solche Sympathien und sowas auch wahrscheinlich keine Rücksicht nehmen wollen als Fußballer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, klar.
Also Sympathien ist ein gutes Wort bei Mio. Der ist tatsächlich ein ganz sympathischer Junge, auch sehr demütig in seinem Auftreten. Das ist wahrscheinlich auch den japanischen Genen geschuldet. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe in der Bundesliga viele Torhüter gesehen, die genau das Gegenteil sind. Eher so Tarzan-Typen oder sehr, sehr selbstbewusste Egos. Das ist er gar nicht, aber er hat natürlich jetzt ein Problem, Mio Backhaus, wenn er wieder ins Tor kommt. Er hat Druck. Ne? Am Anfang, als er jetzt ins Tor kam, zu Saisonbeginn, als er dann die Nummer 1 war, weil Michael Zetterer nach Frankfurt verkauft wurde, da hatte er in Anführungszeichen nur den Druck, jetzt in der Bundesliga funktionieren zu müssen. Aber es war klar, der ist jetzt die Nummer 1 und der hat da jetzt erstmal keinen Konkurrenzkampf. Das ist jetzt anders, denn er hat jetzt einen Rivalen im Kader, der jetzt zweimal auf der großen Bühne gezeigt hat, dass er auf ihn aber absolut Verlass ist. Und was Mio Backhaus jetzt am meisten helfen würde, wenn er wieder spielt, wäre ein richtig gutes Spiel, wo er mal alles zeigen kann, was er so drauf hat. Dass er auch mal genügend Schüsse aufs Tor bekommt, dass er die eine oder andere schöne Parade hat. Ich glaube, sein Spiel mit dem Ball hilft ihm da jetzt sogar. Er ist, würde ich sagen, im Spielaufbau der bessere von den beiden Torhütern. Er kann der Mannschaft da viel mehr geben. Aber was ein bisschen fehlt bei ihm, ist so das spektakuläre Torwartspiel hinten, dass er viele Situationen entschärft. Da hatte er gegen Freiburg, glaube ich, war das in der Schlussphase, hat er eine Szene, wo er im 1 gegen 1 am Ende noch das 4-0 verhindert hat. So Dinger mal in einer früheren Phase im Spiel, das würde ich ihm jetzt einfach mal wünschen, damit er auch so richtig ankommt in diesem Konkurrenzkampf. Aber das wird jetzt einfach spannend zu sehen sein. Also ist ja aber eine Luxussituation. Es gibt, weiß Gott, Schlimmeres, als zwei gute Torhüter zu haben.
Ja. Das hat er übrigens auch gesagt in diesem Halbzeitinterview, dass er das durchaus positiv sieht, so eine richtige Konkurrenz zu haben, die ihn nochmal so ein bisschen anstachelt. Ich meine, das wird dir heute auch jeder Medienberater sagen, was anderes kommt auch gar nicht in Frage. Aber bei ihm habe ich tatsächlich den Eindruck gewonnen, er meint es so. Er findet es auch wirklich gut. Er ist auch so ein Typ, der nun nach all den Jahren in der Ausbildung im Wettbewerbsfußball, wenn man so will, genau diesen Standpunkt dann auch einnimmt.
Ja, jetzt hat man bei Werder endlich einen richtigen Konkurrenzkampf. Man muss ja auch sagen, den hatte man vergangene Saison nicht, weil Michael Zetterer einfach outstanding war. Der war einfach sehr viel besser als Mio Backhaus. Deshalb ist der jetzt auch zu einem Champions-League-Verein gewechselt. Und da hatte Mio keine Chance, dran vorbeizukommen. Deshalb ist ja auch die Entscheidung in diesem Sommer wieder pro Zetterer ausgefallen nach der Vorbereitung.
Aber klar.
Weil das klar war, ne? dass der bessere Torhüter ist. Und jetzt hat man nicht zwei so gute Torhüter wie Zetterer es verkörpert hat, sondern hat zwei junge Torhüter, die noch auf dem Weg sind, gestandene Bundesliga-Torhüter zu werden oder gestandene Erstliga-Torhüter zu werden. Und dieses Duell wird man dann, glaube ich, seriös erst im Winter oder Mitte der Rückrunde einschätzen können, wer dann am Ende da wie performt hat. Das ist übrigens auch was, was mir Mio Backhaus sehr gut gefallen hat. Als er nämlich so nach den ersten Spielen gefragt wurde, ja, wie ist es denn jetzt? Bist du jetzt ein richtiger Bundesliga-Torwart und so? Hat er von sich aus gesagt, Leute, jetzt macht mal langsam, darüber können wir im Winter reden. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal 2, 3 Spiele gemacht, lass mal gucken, wie so eine Hinrunde überhaupt mal läuft. Ne? Das fand ich ganz sympathisch, gerade für einen Torhüter, die ja normalerweise mit einem XXL-Ego versehen sind. Ne?
Ja, das ihnen aber auch nicht selten tatsächlich gut zu Gesicht steht, so ein Ego. Also ein gewisses Ego brauchst du ja dann auch, wenn du diese Aufgabe übernimmst, ne?
Ja, aber wenn du Frank Rost im Werder-Tor damals gefragt hättest, ob er sich als Bundesliga-Torwart sieht, da hättest du aber eine Antwort bekommen.
Ja, oder damals. Tim Wiese.
Ja, oder Tim Wiese, genau, ja. Na, das meine ich so. Er ist ein ganz anderer Typ.
Wenn ich Bundesliga-Torhüter hätte, hätten die gesagt, was denkst du denn? Was ist das für eine Frage? Ja, ja, klar.
Das ist übrigens jetzt auch spannend zu sehen in den Spielen, wo Mio im Tor stand bei Werder. Es gibt ja dann nach den Spielen immer die Mixzone unten, wo Medien und Journalisten zusammenkommen. Und wegen Sugawara und Mio Backhaus sind da neuerdings auch ganz schön viele japanische Kollegen unterwegs, die sich da mit ihren Diktiergeräten bewaffnet aufgestellt haben. Und die warten dann auf ihre Leute, also auf Yuki und auf ihr Mio Backhaus. Und Mio Backhaus spricht dann da fließend Japanisch, ne? Was ja unser eins nicht immer so hört und sieht, weil wir sehen ihn ja meistens im Training oder im Spiel. Und wir können ja auch mal Einblicke geben, was dann so unten in den Katakomben passiert.
Ja.
Und ist da ein ganz wichtiger Ansprechpartner für die japanischen Kollegen. Auch das ist ja spannend zu sehen, welchen Stellenwert der dann auch jenseits Bremens hat. Ne?
Und das tut dann wiederum dem Verein gut, was ja auch nicht schlecht ist.
Ja.
Uns wird sehr gut tun, dass wir nächste Woche einen Gast haben. Wir werden uns erweitern. Wir werden jemanden zuschalten, der bestimmt auch ein paar sehr interessante Aussagen tätigen wird. Wollen wir verraten, wer es ist, JJ? Sag du.
Ja, komm, wir verraten es. Also wir haben den YouTuber Real Nico, der eine große Fangemeinde hat, inzwischen im Netz, bei uns hier im Podcast zu Gast. Ich kenne Nico seit 3 Jahren inzwischen. Rund um den Werder-Geburtstag sind wir uns da näher gekommen und haben uns ausgetauscht. Was ich an ihm total schätze, ist, dass er halt sich mit Fußball richtig gut auskennt. Also du kannst mit ihm in die Tiefe gehen, du kannst mit ihm bei Werder total in die Tiefe gehen. Und er hat eine klare Meinung dazu. Bringt es auch immer schön auf den Punkt. Deshalb glaube ich, dass wir da einen sehr guten Talk hinkriegen, einen sehr guten Podcast. Ich freue mich schon auf Nico.
Da sind wir doch gespannt. Auf jeden Fall. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen euch natürlich auch bitten, das zu tun, was man gelegentlich tut, nämlich uns zu abonnieren ein Like dazulassen, zu kommentieren, was auch immer ihr wollt. Ihr habt alle Möglichkeiten. Wir sind sehr gespannt darauf. Und ansonsten, JJ, nächste Woche zu dritt wollen wir mal gucken. Wird eine schöne Sache, glaube ich. Bis dahin dann auf jeden Fall. Tschüss.
Ja, ich freue mich auch drauf. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Meinung ihr habt zu unseren Themen. Wir können das eine oder andere dann auch im Talk mit Nico vielleicht nochmal aufgreifen. Und denkt dran, bleibt grün-weiß.